Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Für 6 Monate hat Deutschland jetzt die EU-Ratspräsidentschaft inne. Dabei warten große Herausforderungen auf die Bundesregierung. Welche das genau sind, das beleuchten wir gleich. Außerdem schauen wir näher auf die Rolle des Deutschen Bundestages während der Ratspräsidentschaft. Denn das Parlament will kein Nischendasein fristen. In Russland geht die Abstimmung über die Verfassungsänderungen zu Ende. Dass das Ergebnis so ausfällt, wie es sich der Kreml wünscht, daran besteht für viele kein Zweifel. Dabei dürften auch die Unregelmäßigkeiten bei der Wahl geholfen haben. Mehr dazu am Ende der Sendung. Zum zweiten Mal übernimmt Deutschland unter Angela Merkel die Ratspräsidentschaft in der EU. 2007 war eines der großen Themen der Europäische Verfassungsvertrag. 2020 wird die Agenda vor allem vom Kampf gegen Corona bestimmt. Das hat auch die Kanzlerin vor kurzem nochmal betont.
Die Pandemie und der mit ihr verbundene Wirtschaftseinbruch sind die größte Herausforderung in der Geschichte Europas. Wie Europa im Vergleich zu anderen Regionen der Welt diese Krisen bewältigt, das wird über den Wohlstand der europäischen Bürgerinnen und Bürger entscheiden und über Europas Rolle in der Welt.
Die Krise bewältigen, das ist also das Ziel der Bundesregierung. Die hat in den kommenden 6 Monaten Einfluss auf die Themen zum Beispiel im Europäischen Rat. Und deutsche Ministerinnen und Minister werden die Treffen mit ihren Ressortkollegen aus der EU leiten. Auch hier können eigene Akzente gesetzt werden. Aber die Herausforderungen, sie bleiben groß. Stefan Überbach mit einem Überblick über die großen europäischen Baustellen.
Das Geld.
Wie viel soll die EU für das Corona-Wiederaufbauprogramm ausgeben? Wie und an wen und wofür genau wird das Geld verteilt? Und wer kontrolliert, was die Länder damit machen? Fragen über Fragen. Und als ob das nicht schon kompliziert genug wäre, hängt das Ganze auch noch mit dem normalen EU-Haushalt für die nächsten 7 Jahre zusammen, über den die Staaten schon seit Monaten streiten. Nicht nur, aber auch deshalb, weil viele die europäischen Fördergelder daran knüpfen wollen, dass sich die Empfänger an die demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätze der Gemeinschaft halten, was in Ungarn und Polen, vorsichtig gesagt, nicht gerne gehört wird. Vielleicht sorgt ja die Corona-Krise dafür, dass unter deutscher Vermittlung ein Kompromiss zustande kommt. Schließlich sind die meisten Länder dringend auf Geld aus Brüssel angewiesen, um ihre Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.
Die Asylpolitik.
Kaum etwas ist in Europa so umstritten wie der Umgang mit Flüchtlingen und Migration. Ein neues Asylrecht muss her, darin sind sich alle einig. Nur über das Wie gehen die Meinungen weit auseinander. Vor allem an der Frage, ob Flüchtlinge in der gesamten EU verteilt werden sollen, scheiden sich die Geister. Osteuropäische Staaten wie Ungarn, Polen oder die Slowakei sagen kategorisch Nein. Die EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen will in den nächsten Wochen einen neuen Reformvorschlag machen. Nach Ansicht von Bundesinnenminister Seehofer sollte nach Möglichkeit schon an den Außengrenzen der EU entschieden werden, wer Aussicht auf Asyl hat und wer nicht. Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, müssten sich auf andere Weise solidarisch zeigen, zum Beispiel mit Geld.
Der Klimaschutz.
Ist wegen der Corona-Pandemie fast in Vergessenheit geraten, aber als politische Großbaustelle natürlich immer noch da. Bis 2050 will die EU schließlich klimaneutral sein, sprich nur noch so viel Treibhausgas in die Luft blasen, wie entweder gespeichert oder anderswo eingespart werden kann. Für den Weg dahin müssen neue Etappenziele gesetzt und bestehende nachgeschärft werden, was aber nicht alle mitmachen wollen. Vor allem Kohleländer wie Polen oder Tschechien befürchten, durch zu harte Umweltauflagen wirtschaftlich abgehängt zu werden.
Der Brexit.
Ausgetreten sind die Briten ja schon am 31. Januar und seitdem wird über ein Partnerschaftsabkommen für die Zukunft verhandelt, wobei man dazu sagen muss, dass die Gespräche ziemlich festgefahren sind. Die Liste der Streitpunkte ist lang, vom Fischfang über den Handel bis zu den Rechten der EU-Bürger in Großbritannien und andersrum. Die Zeit für Verhandlungen wird allmählich knapp, denn Ende des Jahres läuft die Übergangsphase ab, in der sich zunächst nichts ändert. Danach droht der wirtschaftliche Chaos-Brexit, wenn keine Einigung zustande kommt. Viele in Brüssel hoffen, dass die deutsche Ratspräsidentschaft mit der erfahrenen Verhandlerin Angela Merkel an der Spitze die Brexit-Gespräche aus der Sackgasse holt und die Briten doch noch zur Vernunft bringt.
Das Ende der Zeitumstellung.
Eine Aufgabe eigentlich wie für die deutsche Ratspräsidentschaft gemacht. Denn schließlich hatten sich bei der legendären europaweiten Online-Umfrage vor 2,5 Jahren vor allem Zeitumstellungskritiker aus Deutschland beteiligt und das Aus für den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit verlangt. Die Bürger wollen das, wir machen das, hieß es danach bei der EU-Kommission. Allerdings sind sich die Mitgliedstaaten der EU nicht einig. Soll dauerhaft Sommerzeit oder Normalzeit gelten oder soll alles so bleiben, wie es ist? Die Ratspräsidentschaften aus Österreich, Rumänien, Finnland und Kroatien haben das heikle Thema wie eine heiße Kartoffel weitergereicht. Und auch Berlin scheint keine große Lust zu haben, sich darum zu kümmern. Vielleicht hat Europa aber auch gerade ganz andere Sorgen.
Stefan Überbach fasste zusammen. Die deutsche Ratspräsidentschaft beschäftigt nicht nur die Regierung und das Kanzleramt, sondern auch den Deutschen Bundestag. Der will in den kommenden Monaten vor allem die interparlamentarische Zusammenarbeit in Europa stärken. Dabei treffen sich etwa die Abgeordneten verschiedener EU-Länder und tauschen sich aus. Alles unter Federführung des deutschen Parlaments. Auch Portugal und Slowenien, die nächsten Staaten der EU-Ratspräsidentschaft, werden eingebunden. Wie das genau aussieht und wie die parlamentarische Zusammenarbeit in Zeiten von Corona funktioniert, das konnte ich vor der Sendung mit Hinrich Schröder besprechen. Er leitet den Organisationsstab EU-Ratspräsidentschaft im Bundestag und meine erste Frage an ihn war, wie wichtig das Parlament in den kommenden Monaten eigentlich sein kann, wenn vor allem die Kanzlerin und die EU im Fokus stehen.
Ja, der Bundestag hat sich ein ganz ehrgeiziges Programm gegeben. Also Bundestag und Bundesrat haben schon vor einigen Tagen, also am 18. Juni, ein Arbeitsprogramm beschlossen für die kommenden 6 Monate. Das ist mit sehr vielen Inhalten gefüllt. Und außerdem haben die Parlamentspräsidenten der nationalen Parlamente Deutschlands, Sloweniens und Portugal eine Trio-Erklärung abgegeben. Die drei haben sich zusammengetan, um für die kommenden 18 Monate auch etwas Kontinuität zu gewährleisten. Und die Themen, die dort angesprochen werden, die orientieren sich natürlich am Programm der Bundesregierung und auch am Programm der Trio-Präsidentschaft. Aber wir setzen hier im Bundestag und gemeinsam mit dem Bundesrat auch eigene Akzente.
Warum mischt sich denn das Parlament so intensiv ein?
Ja, ich glaube, die Zusammenarbeit der Parlamente hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Das hängt damit zusammen, dass die Integration immer weiter fortgeschritten ist. Es gab Vertragsänderungen mit dem Vertrag von Lissabon und es gab die großen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euros und zur Überwindung der Staatsschuldenkrise. Da ist eine ganze Menge Souveränität an die Europäische Union abgegeben worden. Da gab es einen breiten Konsens im Bundestag, dass das so richtig ist, aber gleichzeitig haben die Parlamentarier dann auch den Anspruch erhoben, in diesen Entscheidungen stärker mitzuwirken. Ich sage mal ein Beispiel, wenn es um die Euro-Rettung geht, dann hat das erhebliche Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und ohne Zustimmung des Bundestages sind diese Maßnahmen eben auch gar nicht möglich. Damit die Parlamente da nicht jeder für sich diese Entscheidungen treffen, sondern besser verstehen, was in den anderen Parlamenten darüber gedacht wird, was es dort für Sichtweisen gibt, welche Probleme möglicherweise andere Mitgliedstaaten auch vor Ort haben. Es ist von Bedeutung, dass die Abgeordneten sich untereinander auch einmal kennenlernen und persönlich austauschen, wie es denn so in ihrem jeweiligen Land gesehen wird.
Ja, Sie sprechen das jetzt an, kennenlernen, sich austauschen. Wie sieht das denn jetzt im Alltag der nächsten 6 Monate aus? In welchen Formen und Formaten bringen sich Bundestag und die Parlamentarier denn konkret ein?
In den kommenden Monaten wird es weitergehen mit Videokonferenzen, in denen am Donnerstag dann zum Beispiel eine Konferenz stattfindet der Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag zusammen mit dem Bundestagspräsident auf der einen und der EU-Kommission auf der anderen Seite. Und im September wird es noch 2 weitere Videokonferenzen geben, an denen dann alle 27 Mitgliedstaaten teilnehmen. Ab Oktober hoffen vor allem die Parlamentarier, werden wir hier in Berlin wieder Präsenzveranstaltungen durchführen können. Das kann natürlich niemand vorhersagen, weil keiner weiß, wie sich die Corona-Situation bis dahin entwickelt hat. Deswegen planen wir zweigleisig, aber grundsätzlich hoffen wir, dass es wieder Präsenzveranstaltungen geben kann, weil die natürlich durch nichts zu ersetzen sind.
Es geht also um konkrete Veranstaltungen mit Parlamentariern anderer Länder, anderer Parlamente. Geht es denn auch darum, Vertrauen aufzubauen untereinander?
Ja, das ist wahrscheinlich das Wichtigste und das Beste, was man erreichen kann bei diesen Konferenzen, dass die Abgeordneten sich kennenlernen, vielleicht Vorurteile überwinden, zumindest aber Verständnis für die Position der Parlamentarier in den anderen Mitgliedstaaten bekommen.
Und wie äußert sich das dann in der praktischen Arbeit? Also wo bringt das was konkret?
Ja, ich würde als Beispiel nennen, zum Beispiel, wenn, sagen wir so, in Deutschland stoßen ja gewisse Maßnahmen zur Rettung, zur Stabilisierung des Euros auf Skepsis, weil es natürlich den Bundeshaushalt betrifft. Ich denke, es kann dann sehr hilfreich sein, wenn die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die ja letztlich über diese Maßnahmen entscheiden müssen, die Positionen und die Sichtweisen ihrer Kolleginnen und Kollegen aus den Parlamenten kennen, die von diesen Maßnahmen profitieren sollen. Und umgekehrt natürlich genauso, wenn dort Verständnis dafür entwickelt wird, warum der Bundestag bestimmte Maßnahmen eben nicht mittragen kann.
Und über dieses Verständnis hinaus wächst da auch was zusammen? Was ist Ihr Eindruck?
Ja, es gibt am Rande dieser Konferenzen finden immer ständig bilaterale Gespräche statt zwischen den Abgeordneten. Da entstehen Verbindungen und Netzwerke. Das bekannteste Netzwerk ist wahrscheinlich die COSAC, das ist die Konferenz der EU-Ausschüsse. Das ist die Konferenz, die es am längsten gibt, seit über 30 Jahren. Und dort fahren jedes Jahr viele Abgeordnete hin, die sich über Jahre hinweg ausgetauscht haben, kennen und genau wissen, wem sie in den anderen Parlamenten ansprechen können, wem sie vertrauen können, wo sie sich Informationen holen können.
Wenn wir jetzt auf die thematische Ebene wechseln, was wollen Sie da als Deutscher Bundestag in den kommenden Monaten anstoßen und mit den anderen Parlamenten in diesen erwähnten Veranstaltungen aufgreifen thematisch?
Ja, wie bei der Bundesregierung werden die Konferenzen sicherlich alle im Zeichen von Corona stehen. Welche Lehren ziehen wir aus der Corona-Krise? Wie können wir es besser machen und wie können wir in Zukunft enger zusammenarbeiten? Zum Beispiel stehen an die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen. In diesem Rahmen wird es wahrscheinlich auch darum gehen, wie setzen wir die finanziellen Mittel ein, um möglichst gut aus der Krise herauszukommen. Weitere wichtige Themen sind natürlich, auch wenn das in den letzten Monaten in den Hintergrund geraten ist, das Thema Klimaschutz. Der europäische Green Deal steht sicher im Mittelpunkt. Ganz wichtig auch, wie geht es weiter mit den Beziehungen zum Vereinigten Königreich? Und ein Dauerbrenner, den es eigentlich immer gibt, ist natürlich das Thema Landwirtschaft. Da steht die gemeinsame Agrarpolitik auf dem Plan. Und nicht zuletzt im Rahmen der Außenpolitik wird sicherlich das Verhältnis zu China eine große Rolle spielen.
Aber wir reden hier über Veranstaltungen, wo sich Parlamentarier treffen, austauschen, miteinander reden. Werden auch Beschlüsse gefasst oder ist das tatsächlich nur ein Forum, um, sag ich mal, Gedanken und Meinungen zu äußern?
Es ist in erster Linie ein Forum. Es werden am Ende in der Regel nicht immer Schlussfolgerungen verfasst. Das ist aber, denke ich, nicht der Hauptzweck der Veranstaltung. Der Hauptzweck dieser interparlamentarischen Treffen ist es, dass die Abgeordneten sich eben kennenlernen, Vertrauen aufbauen und diese Erfahrungen wieder mitnehmen in ihre heimischen Parlamente. Beschlüsse im eigentlichen Sinne, bindende Beschlüsse, können interparlamentarische Konferenzen nicht fassen.
Die Rolle des Parlaments während der EU-Ratspräsidentschaft. Darüber habe ich mit Hinrich Schröder gesprochen, Leiter des Organisationsstabes zur Ratspräsidentschaft im Bundestag. Slowenien zieht bald nach. Ab dem Sommer kommenden Jahres hat das Balkanland selbst den Vorsitz des Europäischen Rates inne. Erste thematische Weichen wurden auch schon gestellt zwischen Berlin und Ljubljana. Aber seit gestern hat die slowenische Regierung ein neues politisches Problem. Ein Minister steht unter Korruptionsverdacht und ein anderer hat sein Amt aufgegeben. Clemens Ferenkotte berichtet.
Der slowenische Innenminister Heusch ist von seinem Amt zurückgetreten. Er sei nicht von den Hausdurchsuchungen beim Wirtschaftsminister durch die nationale Strafvermittlungsbehörde wegen Korruptionsverdachts vorab informiert worden. Diese Aktion sei politisch motiviert, sagte Heusch auf einer Pressekonferenz in Ljubljana. Regierungschef Janša habe sein Rücktrittsgesuch angenommen. Zugleich trat auch der oberste Polizeidirektor des EU-Staates zurück. Der Hintergrund? Die Strafvermittler gehen dem Verdacht nach, dass es bei der Beschaffung von Beatmungsgeräten für Covid-19-Patienten erhebliche Unregelmäßigkeiten gegeben habe. So hätte der Wirtschaftsminister das Vierfache des regulären Marktpreises für die Beatmungsgeräte zahlen lassen. Dabei soll es sich um ihm nahestehende Personen gehandelt haben, berichtete das kroatische Nachrichtenportal Index.
Informationen waren das von Clemens Fehrenkotte. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ist auch heute Abend nochmal Thema, um 19.15 Uhr im Deutschlandfunk in der Sendung zur Diskussion. Der heutige Mittwoch wurde extra zu einem arbeitsfreien Tag umgewidmet, damit die Menschen in Russland abstimmen können über die geplanten Verfassungsänderungen, die der Kreml auf den Weg gebracht hat. Dabei geht es um ein ganzes Paket an Änderungen. Der Präsident zum Beispiel könnte mehr Macht erhalten, die Renten sollen an die Inflation angepasst werden und die Ehe soll als traditionelle Einheit zwischen Mann und Frau festgeschrieben werden. Und, das ist vielleicht das Wichtigste, Wladimir Putin könnte über 2024 hinaus im Amt bleiben. Die Begrenzung der Amtszeiten wird aufgehoben. Große Änderungen also, die heute am letzten Tag der einwöchigen Abstimmung besiegelt werden könnten. Dabei lief die Wahl bisher alles andere als reibungslos ab, wie Tilko Gries berichtet.
Das Abstimmungsverfahren hat von Anfang an zahlreiche Auffälligkeiten aufgewiesen. Schon in den ersten Stunden tauchten in sozialen Netzwerken Bilder davon auf, was mancherorts zu einem Wahllokal auserkoren wurde. Baumstämme, Zelte und Kofferräume von Autos waren darunter. Das ist nicht alles legal, doch die örtlichen Verantwortlichen haben meist argumentiert, sie hätten die Prozedur eben vereinfachen wollen. Schwerer wiegen andere Beobachtungen. Guten Tag, wünscht Pavel Lapkov, Journalist des unabhängigen Senders Dosht, dem Mitarbeiter eines geordneten und keineswegs außergewöhnlichen Moskauer Wahllokals. Ein Messgerät ermittelt die Körpertemperatur des Abstimmenden. Wäre sie erhöht, ein Anzeichen für Covid-19, müsste er in einem separaten Raum wählen. Doch mit ihm ist alles in Ordnung. Lapkov bekommt seinen Stimmzettel, er greift zum Stift und kreuzt Nein an. Einmal habe ich abgestimmt und nun ist interessant, wird es mir ein zweites Mal gelingen abzustimmen. Das erste Mal war analog und nun digital. Den Code per SMS haben sie mir schon geschickt. Elektronisch abzustimmen, möglich für Wahlberechtigte in Moskau und Nizhny Novgorod, funktioniert auf dem Handy und dauert nicht lange. Billige ich die Veränderungen der Verfassung, ja oder nein? Und abstimmen. Bingo. Zweimal habe ich heute abgestimmt. Das zeigt, das System der Online-Abstimmung offenbart schon bei einfachsten Manipulationsversuchen seine Schwachstellen. Doch die Reaktion der Zentralen Wahlkommission, deren Aufgabe es wäre, eine faire Abstimmung sicherzustellen, besteht in Abwiegeln. Schuld trügen die, die versucht hätten, das System auszutricksen. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Keuter aus Nordrhein-Westfalen, der als sogenannter Wahlbeobachter fungiert, bescheinigt dagegen noch am Abend desselben Tages im russischen Staatsfernsehen: Als Wahlbeobachter habe ich viele Abstimmungen in der ganzen Welt gesehen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass hier alles sehr gut gemacht wird. Was AfD-Politiker Keuter entweder nicht weiß oder für ihn keine Rolle spielt: Es gibt nur wenige unabhängige Beobachter. Weil die Abstimmung auf 7 Tage à 12 Stunden gestreckt wurde, offiziell um die Infektionsgefahr zu verringern, war es unmöglich, genügend Freiwillige für all diese Stunden zu finden. Und in Regionen wie Tschetschenien im Kaukasus ist Wahlbeobachtung wegen der dortigen schlechten Menschenrechtslage de facto ausgeschlossen. Im Verlauf der Woche mehren sich weitere Unregelmäßigkeiten. So berichten zum Beispiel Bürger, als sie abstimmen wollten, hätten sie überrascht festgestellt, dass für sie bereits gewählt worden sei. Funktionäre hingegen äußern sich positiv. Sowohl die elektronische Abstimmung als auch die Ausdehnung auf eine Woche hätten sich bewährt. Die Vorsitzende des Föderationsrates, Valentina Matwienko, erklärte, kurz nachdem sie am Montag in St. Petersburg selbst einen Stimmzettel angekreuzt hatte: Man kann heute bereits bestätigen, dass die Entscheidung, die Abstimmung über einige Tage hinweg durchzuführen, gerechtfertigt ist. Übrigens ist dies gängige Praxis in einer ganzen Reihe von Staaten. Man muss überlegen, diese Möglichkeit auch künftig zu nutzen. Bei kommenden regulären Wahlen. Solche Sätze vergrößern die Sorge derer, die eine ehrliche Wahl für erstrebenswert halten. In ihren Augen testet der russische Staat bei dieser Volksabstimmung ein System, das von vielen Bürgerinnen und Bürgern wegen seines Komforts geschätzt werden wird, aber es wird das Prinzip einer freien, fairen und geheimen Wahl wohl weiter aushöhlen.
Tilko Gries berichtete über die russische Verfassungsreform. Erste Nachwahlumfragen zeigen übrigens, dass mehr als 70% der Wähler die Änderungen unterstützen. Das war Europa heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören, sagt Frederik Rother.